wechseln wir wieder ins Deutsche, eigentlich ins Österreichische. Unser Übertitel war wieder Englisch, Mission Impossible, aber übersetzt auf Deutsch, was war eigentlich so unser Job in dieser Arbeitsgruppe? Unsere Aufgabe war, und das war schon eine Herausforderung vor 2 Jahren, und ich glaube, Caroline, du und ich, wir waren da schon so ein bisschen im Zweifel, gemeinsam mit unserer Arbeitsgruppe, werden wir das hinbekommen. Die Aufgabe war, und der Herr Minister hat es in seinem Eingangsstatement ja schon sehr ausführlich beschrieben, Empfehlungen zu attraktiven, durchlässigen und nachhaltigen Karrieremodellen im österreichischen Hochschulraum, im österreichischen Hochschul- und Forschungsraum zu entwickeln. Also eine Aufgabe, die einen wirklich durchaus vor Herausforderungen stellt. Unsere Rahmenbedingungen sind einerseits der nationale Aktionsplan zum europäischen Forschungsraum, auch ERA Action, ich vergesse es immer, es war die Action 4, gell? Wir werden uns aber auch mit Action 3 heute Nachmittag sehr, sehr intensiv befassen. Hier geht es um Assessment, hier geht es um Recruitment. Eine weitere Rahmenbedingung war, und Caroline hat es bereits erwähnt, COARA. Viele von Ihnen werden in diese Diskussionen sich vielleicht schon sehr aktiv eingebracht haben. Die Diskussion läuft seit einigen Jahren. Ja, und das gab es für uns als eine der Rahmenbedingungen, die wir zu beachten hatten. Was war nicht Teil unserer Aufgabe? Es war nicht Teil unserer Aufgabe, uns mit, und alle an Universitäten wissen, was ich meine, wenn ich sage, Paragraph 109 UG zu befassen. Mit der Befristung. Wir sehen das als eine politische Aufgabe, als eine Aufgabe des Gesetzgebers. Es war nicht Teil unseres Auftrages. Sie werden dazu auch in unseren Empfehlungen nichts lesen. Also soweit zu unserer Aufgabe. Und ich habe es bereits erwähnt, wir waren eine Arbeitsgruppe beauftragt von der Hochschulkonferenz. Sie sehen hier auf diesem Slide all die Organisationen, die sich daran beteiligt haben, die uns ihre Experten, Expertinnen in diese Arbeitsgruppe gesendet haben. Und das beginnt Bundesministerium Wissenschaft und Forschung. Barbara Weidgruber, Sektionschefin im Ministerium, kann heute leider nicht dabei sein. Sie hat uns 2 Jahre lang unterstützt, uns die Stange gehalten, uns manchmal Räume zur Verfügung gestellt, uns auch aufgemuntert den Weg gewiesen, eine wirklich ganz wichtige Begleiterin mit ihren Kolleginnen. Einige sehe ich heute hier in diesem Raum. Ja, da ist natürlich ein wichtiger Partner die Fachhochschulkonferenz, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die ÖAW, ÖAD war dabei, auch die österreichische Hochschülerinnenschaft. Man darf nicht vergessen, ÖH vertritt unsere Prädocs, also einen großen Teil junger Wissenschaftlerinnen. Die Unico habe ich bereits erwähnt, Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, die LPG war dabei, die FFG, die Senate, herzlichen Dank, dass auch die Gremien sich hier eingemischt haben, die Gremien aus den Universitäten. So, wen habe ich vergessen? Ja, den österreichischen Wissenschaftsrat, die Privatuniversitäten, denn auch sie sind Teil dieses Forschungsraumes, und die pädagogischen Hochschulen. Also Sie sehen eine sehr bunte, sehr heterogene Gruppe, die sich mit diesem Thema 2 Jahre lang auseinandergesetzt hat. Ja. Was haben wir gemacht? Naja, sehr viel. Wir haben Workshops abgehalten, wir haben Gäste eingeladen, wir hatten dann quasi Arbeitsgruppen und Subarbeitsgruppen. Also ich weiß gar nicht, wie oft wir uns getroffen haben. Und ich glaube, auch wenn wir alle nicht sehr gerne an die Corona-Zeit zurückdenken, eines hat es uns jedenfalls gebracht. Wir konnten uns öfter treffen, weil es auch über Zoom ging, über WebEx, jedenfalls online. Und das hat dazu geführt, dass wir ja zum Teil uns wirklich wöchentlich getroffen haben. Am Ende wurde es dann ganz besonders dicht, nämlich die Empfehlungen auch zu schreiben. Also all das, was wir in diesen 2 Jahren ausdiskutiert haben, in spannenden Diskussionen, manchmal auch durchaus kontroversiell, der Hochschulraum in Österreich ist eben nicht sehr homogen. Hier gibt es verschiedene Grundlagen, hier gibt es verschiedene gesetzliche Grundlagen, finanzielle Grundlagen. Das heißt, wir hatten Diskussionen, zum Schluss eben all das, was wir erarbeitet haben, niederzuschreiben, eine Struktur zu finden, wie machen wir das. Und da, auch dazu hat sich ein Kernteam, ein Redaktionsteam gefunden und ja, ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft. Sie haben die Broschüre, glaube ich, ganz bewusst noch nicht.
Sie sind in der Mappe.
Sie sind in der Mappe. Gut, wir hätten nämlich geplant gehabt, Sie schauen jetzt nicht rein, sondern Sie hören uns zu. Sie machen das erst nach dieser Veranstaltung. Ja, all das war unsere Arbeitsgruppe. Viele Teilnehmende, viele Workshops, viele Arbeitsgruppen, viele, viele Stunden an Arbeit. Aber, und das möchte ich sagen, es hat sich ausgezahlt. Also diese Mission Impossible ist letztendlich nicht nur zu einer schönen Broschüre geworden, sondern zu Empfehlungen. Und ich glaube, wir sind so optimistisch und gehen davon aus, dass Sie sie nicht nur gerne durchlesen, vielleicht auch die eine, die andere umsetzen, sondern dass man vielleicht auch noch in einigen Jahren noch durchblättert und naja, das haben wir uns damals so...
Ich denke, das ist alles erledigt. Großartig, ja. Oder? Wir möchten Ihnen jetzt in der ungefähr nächsten Stunde einen Teaser geben auf diese Empfehlungen, Ihnen Lust drauf machen, diese auch zu lesen. Sie haben sie alle in dieser roten Mappe, die Sie vor sich sehen, dann können Sie sie mit nach Hause nehmen ins Büro und sie dann ganz in Ruhe studieren. Es gibt natürlich, ist sie auch online verfügbar und in Kürze dann auch auf Englisch verfügbar. Sie sehen hinter mir jetzt keine Folie mehr und das ist auch Absicht. Wir werden Sie jetzt da nicht mit einer Kaskade an Folien, wo alle Empfehlungen aufgeführt sind, hier bespielen, sondern wir möchten das jetzt ein bisschen aufgelockerter hier gestalten. Sie werden nämlich heute ohnehin noch Vorträge und sehr viel Input haben. Wir werden grob nach der Struktur der Empfehlungen aber vorgehen und Ihnen so ein bisschen einen Vorgeschmack auf die verschiedenen Themen und auch auf die Empfehlungen geben. Das erste Kapitel, dem wir uns gewidmet haben, auch sehr stark in einer Art Begriffsdefinition, war der des Karrierebegriffs. Und ich muss sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt in diesen 1,5 Jahren des Arbeitens, nämlich wie divers auch dieser Hochschulsektor ist. Und was wir alle zusammen wahrnehmen in unserem Alltag ist, dass gerade Doktoratsstudierende, weil das ist ja meist der Ausgangspunkt in eine wissenschaftliche Karriere, sehr stark das Idealbild des, ich sag mal, Ordinarienmodell haben, des Professors, der Professorin, die man anstrebt. Und das ist auch das, was sozialisiert als das Erstrebenswerteste übermittelt wird. Das ist natürlich auch strukturell sehr stark verankert. Alle, die von einer Universität, einer öffentlichen hier sind, wissen, in den Leistungsvereinbarungen, die Kennzahl der Professorenäquivalente ist ein sehr harter Indikator, der ist auch finanziell hinterlegt. Die Privathochschulen haben im Akkreditierungsmodell beispielsweise die Professorenäquivalente sehr stark. Das heißt, eine auch sehr Kennzahlen ausgelegte Fokussierung auf Professoren. Auch die Karrieremodelle der Universitäten sind sehr stark auf ein hierarchisches Professorenmodell ausgelegt. Und wie viele Karrierewege es in der Forschung gibt, innerhalb der Universitäten, innerhalb des Hochschulbereichs, aber auch außerhalb, das ist einerseits oft sehr wenig bekannt, vielleicht auch wenig greifbar. Man weiß zwar ungefähr, das gibt es, aber was heißt denn das für mich? Wenn ich jetzt gerade auf einer TU bin, ist es vielleicht ein bisschen leichter, als wenn ich Altphilologie studiere. Da ist mir vielleicht nicht so ganz klar, wo ich da sonst noch unterkommen könnte. Und es ist halt auch oft nicht so attraktiv, weil schon im Wertesystem einer Universität, also ihr kennt es auch aus meiner Vergangenheit, schon relativ klar kommuniziert wird, der akademische Weg ist schon der wertvollere sozusagen. Und genau dieses Kennenlernen, was es denn überhaupt für Hochschultypen gibt und was für Karrieremodelle verschiedene Universitäten, aber auch verschiedene andere Hochschultypen haben, war einer der Aktivitäten, die wir innerhalb dieser Arbeitsgruppe gemacht haben. Und vielleicht, Anna, magst du uns ein bisschen darüber erzählen, was wir da so alles rausgefunden haben?
Also der Beginn war, du hast bereits erwähnt, uns mit dem Begriff Karriere auseinanderzusetzen. Was bedeutet es? Und da schaue ich in Richtung Andreas Spiegel. Andreas hat die Senate vertreten und hat uns immer wieder auch wirklich auf andere Karrierepfade gebracht, als eben das, was du jetzt gerade sehr anschaulich geschildert hast. Und unsere Erkenntnisse waren für Sie nicht überraschend. Eine Karriere an Universitäten, auch an Privatuniversitäten, weil wir unterliegen, also Universitäten unterliegen dem UG, unterscheiden sich eben von Karrieremöglichkeiten an Fachhochschulen. Hier gibt es eine möglicherweise größere Durchlässigkeit zur Wirtschaft von pädagogischen Hochschulen, wo das Ministerium eine große Rolle spielt. Also all das war Teil unserer Aufgabe zu erheben mit den Kolleginnen aus den Fachbereichen, daraus den Versuch zu starten, gemeinsame Schlüsse für Karrierewege zu ziehen.
Wir haben beispielsweise uns auch angeschaut, wie entsteht denn ein Professor an den verschiedenen Hochschultypen. Das ist an den Universitäten sehr stark mit externem Recruitment beispielsweise verbunden, mit internationaler Ausschreibung, ist aber in anderen Bereichen, beispielsweise an FHs oder PHs, sehr häufig ein interner Qualifikationsprozess. Also Dinge, die, muss ich sagen, aus meiner universitären Sicht zumindest, mir gar nicht so bewusst sind. Man geht da schon sehr stark oft von der eigenen Position aus. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass die Universitäten ganz unterschiedliche Karrieresysteme anbieten, innerhalb des gleichen Universitätsgesetzes, sehr unterschiedlich differenziert auf die jeweilige Institution abgestellt, aber auch gleiche Arten von Universitäten, das in sehr unterschiedlicher Weise auch gestalten oder ausleben oder ein Standardset anbieten. Und ich fand das sehr spannend. Wir wollten ursprünglich eine Tabelle machen, um das darzustellen. Die ist aber so divers geworden, dass wir das eigentlich dann verworfen haben.
Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Also wir haben wirklich versucht, sehr interaktiv zu arbeiten, haben dann in wirklich mühevoller Arbeit eine Tabelle kreiert und der Auftrag war, bitte füllt es mal aus. Und wir sind schon daran gescheitert, dass innerhalb des jeweiligen Sektors einfach nicht genügend Tabellen zur Verfügung standen. Also das ging einfach nicht. Also da haben wir schon bemerkt, wir müssen andere Wege einschlagen.
Was wir im Rahmen der Empfehlungen als die drei Wege sozusagen oder die Hauptwege für Beschäftigung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesehen haben, ist einerseits natürlich das klassische universitäre System vom Dissertanten zum Postdoc zum Gruppenleiter zum Professor zur Professorin, diese R1 bis R4 Nomenklatur. Was wir da auch wahrgenommen haben, ist, dass diese Nomenklatur, die eigentlich EU-weit relativ einheitlich definiert ist, sehr häufig bei den Ausschreibungen aber nicht genannt ist, so dass es gerade für internationale Personen oft schwierig ist, die Professur, weil der Name, der sagt oft nichts, wie die heißt, weil das ist national sehr unterschiedlich, oft schwierig ist, das einzunorden, in welcher Höhe sich diese Stelle gerade befindet. Der zweite Bereich, der sich auch zum Großteil innerhalb von Hochschulen, aber nicht nur, abspielt, ist einer, der in den letzten Jahren sehr gewachsen ist. Und zwar sind das die forschungsunterstützenden Tätigkeiten. Das ist etwas, was einerseits Forschungsmanagement betrifft. Dafür gibt es sogar eine eigene ERA Action in diesem ERA Action Plan, von dem wir heute gesprochen haben. Ich glaube, Nummer 17 ist das. Aber auch der Begriff Data Steward beispielsweise ist einer, den kannte vor 4, 5 Jahren noch kaum jemand und heute haben die meisten Universitäten bereits begonnen. Manuel Heitor hat es gesagt, eine Support-Person pro Researcher, das wäre das, was gewünscht ist und sehr häufig sind das selbst Wissenschaftler, die aber nicht Arbeitsgruppenleiter und Leiterinnen sind, sondern die diese hochqualitativen Unterstützungen anbieten. Core Facilities mit Hightech ist ein weiteres Beispiel, das sehr, sehr oft in diesem Zusammenhang genannt wird. Aber ganz wichtig, und das ist etwas, was eben außerhalb der Universitäten und Hochschulen oft stattfindet, ist dieser transsektorale Bereich. Und dafür darf ich die erste Expertin zu uns hier zum Gespräch bitten, Lil Reif. Sie war Teil unserer Arbeitsgruppe. Sie ist, wieder ein Mikrofon, genau. Sie kommt von der FFG und war für die Förderorganisationen eine der Expertinnen unserer Arbeitsgruppe. Und die Frage, die ich an dich habe, ist, was ist denn transsektorale Mobilität überhaupt und was sind das für Sektoren?
Ja, schönen Vormittag an diese Runde. Toll, dass Sie alle da sind und sich für dieses Thema interessieren. Und ich spreche jetzt ein bisschen mit dem Hut, mit verschiedenen Hüten, FFG als wichtige Fördergeberorganisation in Österreich für angewandte Forschung und Entwicklung, aber auch eben mit meinem persönlichen Hut, also in diesem Kontext für europäische Forschungsförderung, Marie-Curie-Maßnahmen, ERC. Und in diesen Programmen ist einfach dieser Bezug zu Unternehmen ein essentieller aus dieser Überlegung heraus, okay, da gibt es ja noch ganz viele andere Bereiche. Und eben diese Frage mit den Sektoren, das ist was, das ist konstant in den letzten anderthalb, zwei Jahren gekommen, weil, das kann ich Ihnen so, glaube ich, sagen, in der Diskussion der HSK AG ist natürlich dann, da war der Sektor immer so ein bisschen, es gibt die Fachhochschulen, es gibt die öffentlichen Unis, das waren die Sektoren. Und wir haben dann immer gesagt, na Moment, stopp, also wir meinen eigentlich jetzt die nicht-akademischen Organisationen. Und wahrscheinlich müssten wir jetzt in dem Fall, genau, also eben alles, was sonst noch Orte sind, wo Forschung, Entwicklung, Innovation stattfindet. Und wir haben jetzt die Zahlen, glaube ich, heute schon zweimal gehört, die sprechen für sich. Genau, also transsektoral oder intersektorale Mobilität, eben sozusagen als Blick, dass ich als Wissenschaftlerin oder als Forscherin oder als Senior, wie auch immer es dann genannt wird in dem jeweiligen Feld, Forschung, in Forschung und Entwicklung arbeiten kann. Genau.
Das heißt, es sind Unternehmen, NGOs haben wir heute schon gehört.
Genau, also wenn Sie sich jetzt zum Beispiel anschauen, das wurde heute auch schon gezeigt, der neue, jetzt ich überlege mal, weil das ist die deutsche, der European Framework to Attract Talent, dort ist auch interessant, Talent in Research and Innovation. Jetzt kommt auch so langsam das Thema Innovators in dieser Diskussion. Soll ich kurz die Frage vergessen?
Wer die Akteure sind.
Die Akteure, genau. Genau. Und in diesem Kontext ist natürlich eine lange Liste. Also da sieht man Unternehmen, Companies, Small, Medium Enterprises, NGOs, Museums. Und wir haben eben auch oft diskutiert, dass auch die Selbstständigkeit eine Form ist, also das ist was, was auch stark in der Diskussion reingekommen ist aus den sozialen Geisteswissenschaften oder eben auch aus der Kunst. Genau, also es ist irrsinnig breit und ich glaube, dass wir durch diese Diskussion, dass man einfach auch sieht, dass man den Blick einfach ein bisschen weitet, wo es überall stattfindet, also dieses Tun und sich weniger an der Begrifflichkeit orientiert.
Wenn ich jetzt weiß, da gibt es viele andere Bereiche auch und interessieren mich vielleicht sogar, dann gibt es aber auch gewisse Hemmnisse, sowohl was jetzt nationale Grenzen angeht, als auch was Sektorengrenzen angeht. Was ist da so, was sind da klassische Mobilitätshemmnisse und wie könnte man das angehen?
Na, also ich würd sagen, dass ein klassisches Mobilitätshemmnis das ist, man geht an eine Uni, macht eine Diss, wenn man die Diss braucht, um in der Uni zu sein. Also es ist irgend so, sozusagen die Zielvorstellung ist diese. Mhm. Und das eben, und das hast du ja schon gesagt, dass einfach die Bedeutung von anderen Wegen niedriger bewertet wird innerhalb des Systems. Das ist, glaube ich, ein großes Mobilitätshemmnis. Punkt. Also das, ja.
Wie schaut es aus mit so rechtlichen oder, also ich sag mal, das ist so dieser kulturelle Bereich im weitesten Sinne. Ja. Gerade im Manuel Heiter hat schon angesprochen, also Resaver kam mal vor, Dienstrechte etc. Ist das ein Thema, das bei euch
auch aufsteht? Also ich glaube, das ist ein Thema, das sehr stark eben jetzt mit internationaler Mobilität zusammenspielt. Also wenn wir jetzt eben sagen, wir haben ein Programm wie Marie Curie mit Forschungsprojekten, die aber geknüpft sind an die Erfordernis, einen Länderwechsel zu machen, dann hängt da natürlich irrsinnig viel dran. Und das ist das, was wir dann eben auch sehen. Wir haben auf der einen Seite sehr schöne Förderprogramme mit interessanten Mechanismen, um eben länderübergreifend zu arbeiten oder auch in verschiedenen Sektoren. Und gleichzeitig haben wir einfach rechtlich, also steuerrechtliche Rahmenbedingungen, die da sehr oft schnell eine Grenze einziehen oder es kompliziert machen. Und ich meine, ich spreche auch als eine der, also wir haben hier drüben auch eine Kollegin, als eine Person, die im Rahmen von Euraxis auch einiges an Beratungsarbeit leistet für die Forscherinnen und Forscher, die jetzt hierher kommen, sich nicht auskennen. Es ist wirklich wahnsinnig mühsam und ich denke, dass das ich glaube nicht, dass es Forscherinnen per se aufhält, in ein anderes Land zu gehen, aber dass trotzdem das Sprechen darüber, was da alles dranhängt, dass es schon auch eine gewisse Wirkung hat, wie attraktiv das alles ist. Und wenn man eben schaut, dass wir Europa haben mit der Möglichkeit, beruflich mobil zu sein, heißt also auch beruflich innerhalb der Forschung mobil zu sein, dann denkt man sich manchmal, das könnte alles ein bisschen einfacher gestaltet werden oder zumindest so, dass es leichter zu verstehen ist.
Bei der transsektoralen Mobilität ist ja oft das Thema auch, wie kann man einer Firma vermitteln, was man als Dissertant beispielsweise oder Postdoc überhaupt an Qualifikationen hat. Gibt es da Instrumente, die man dafür nutzen kann?
Da gibt es wahnsinnig viele Instrumente, also sehr, sehr viel, was Organisationen, Karriere-Services entwickelt haben. Viele von Ihnen werden sicher von Vitae kennen, das Framework, das schon einige Jahre existiert. Es gibt Projekte, es gibt Initiativen, es gibt auf europäischer Ebene, das ist sehr fein, mittlerweile das Researcher Competence Framework, also einen Kompetenzrahmen für Tätigkeiten in Forschung und Innovation. Das ist recht frisch, also jetzt vielleicht nicht so ganz so frisch wie, also es ist jetzt schon sicher ein Jahr, glaube ich, draußen und noch nicht so bekannt. Das ist im Prinzip auch der Versuch zu zeigen, wie, also über 7 Kompetenzfelder, es gibt 38 Kompetenzen plus noch Lernergebnisse, das macht es nämlich dann auch griffig für Curriculumsentwicklungen zum Beispiel, wenn es um die Doktoratsstudien geht, aber auch um Angebote zur Karriereentwicklung. Also dieses europäische Kompetenz, dieser europäische Kompetenzrahmen für Forscherinnen ist sicher ein sehr, sehr gutes Instrument. Und er ist interessant, weil ein Bereich ist Doing Research, dann Managing Research etc. Aber da ist auch ein Punkt dabei, der gefasst wird als Making an Impact. Also darunter sind dann Dissemination etc. Aber der sozusagen sehr deutlich zeigt, okay, was hat denn das eigentlich für eine Bedeutung? Und ich glaube, das greift vieles auf, was auch Manuela Etor heute schon gesagt hat.
Super, danke schön. Bitte bei uns bleiben. Das ist jetzt ein super Stichwort auch in Richtung diesen Kompetenzrahmen nützen, um Karriereberatungen kompetent gestalten zu können. Und Anna, da darf ich an dich weitergeben.
Ja, Lil, du hast uns jetzt einige Steilvorlagen eigentlich schon gebracht. Schon in deinem Statement, Caroline, hast du auf die Vielfältigkeit des Wissenschaftsraums hingewiesen und vor allem die Möglichkeiten, in der Wissenschaft zu arbeiten und Karriere zu machen. Und das war in unserer Arbeitsgruppe ein Punkt, den wir sehr intensiv bearbeitet haben. Denn die Frage, die sich stellt, ist, welche Aufgaben haben Universitäten in diesem Rahmen, in diesem Kontext? Was können wir unseren Studierenden, unseren Absolventinnen, den Juniorwissenschaftlerinnen hier anbieten? Oder aber auch, wozu können wir sie beispielsweise im Rahmen ihrer eigenen Ausbildung dazu bringen, sich Beratungsangebote quasi auch zu Nutzen zu machen. Und zu diesem Thema hatten wir in unserer HSK-Gruppe, wie gesagt, auch Expertinnen. Susanne, darf ich dich zu uns bitten? Susanne Leeb kommt von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft und ich sage dazu auch eine ehemalige Kollegin von mir. Denn wenn es um Best Practices geht, da scheue ich mich jetzt nicht auf meine ehemalige Tätigkeit als Vizerektorin hier in diesem Hause hinzuweisen. Und die TU Wien hat ein großartiges Career Center, das genau in diese Richtung auch sehr innovativ immer gegangen ist. Aber jetzt zu dir, Susanne, die LBG ist da ja, ja, ich würde sagen, sehr federführend, sehr innovativ, was Karriereberatung betrifft. Welche Empfehlungen gibst du ab? Wie kann man das auch strukturell verankern?
Ja, also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, in meiner Funktion als Leiterin des Career Centers bei dieser Gruppe mit dabei zu sein und freue mich noch mehr eigentlich über diesen Output und die Entwicklung jetzt im Rahmen dieser Arbeitsgruppe. Und ich glaube, um gut herzuleiten, was unsere Handlungsempfehlungen auch struktureller Art sind, muss man nochmal kurz eben so zusammenfassen, was die Ausgangssituation eigentlich so war. Und da sehen wir eben, die Mehrheit arbeitet ja tatsächlich außerhalb des akademischen Systems. Die meisten fallen ehrlicherweise unvorbereitet aus diesem System heraus, weil sie sich nicht die Zeit nehmen oder aber auch nicht die Beratung bekommen haben zum richtigen Zeitpunkt, um sich proaktiv darauf vorzubereiten. Das heißt, wir haben ja einerseits eine Verantwortung als arbeitgebende Organisation in Richtung der Forschenden, sie zu orientieren und auch wirklich transparent zu beraten und das auch frühzeitig zu tun, ja, damit Menschen proaktiv und damit eigenwirksam, und damit wir sprechen ja auch immer die Eigenverantwortung an, ihnen überhaupt die Möglichkeit zu geben, eigenverantwortlich wirklich die Schritte zu setzen. Gleichzeitig haben wir von dir vorher gehört, Caroline, dass das Forschungsfeld ein sehr interdisziplinäres, ein vernetztes Arbeitsumfeld ist. Das heißt, wir arbeiten faktisch in unserer Arbeit ohnehin schon mit allen Sektoren zusammen. Ja. Das heißt, dadurch ergibt sich eine gesamtsystemische Perspektive und Relevanz, und gleichzeitig wissen wir auch, dass die Forschenden sich eigentlich tendenziell stärker mit ihrer relevanten wissenschaftlichen Community identifizieren als mit den jeweiligen Organisationen, in denen sie jetzt gerade tätig sind. Und daraus ergibt sich eigentlich für Österreich und auch auf europäischer Ebene eine gesamtsystemische Relevanz, und man kann daraus jetzt ziemlich gut ableiten, dass ja, einerseits müssen Organisationen natürlich für sich ihre Forschenden jeweils gut betreuen und entwickeln, und gleichzeitig ergibt sich aber auch ein überorganisatorisches, ein überinstitutionelles Betätigungsfeld. Das heißt, wir müssen das auch überinstitutionell angehen. Auch weil eigene oder einzelne Organisationen gar nicht alle immer die Möglichkeiten und Ressourcen haben, um entsprechende Beratungsangebote zu entwickeln. Und jetzt kann ich es eben als Career Center sagen, wo wir seit circa 7 Jahren die Möglichkeit haben, dass wir nicht nur unseren eigenen Forschenden wirklich Karriereorientierung angedeihen lassen für Karrieren innerhalb und außerhalb der Wissenschaft, sondern das eben auch externen Forschenden von anderen Organisationen anbieten, wie viel Mehrwert dadurch generiert wird, wenn Peers sich austauschen können, zu Erfahrungen zu anderen Sektoren, zu anderen Karrierebereichen und einfach wissen, ah, so funktioniert das bei dir, das habe ich gar nicht gewusst, oder du hast es genauso schwer. Also da entstehen so viel Mehrwerte, die weit über das hinausgehen eigentlich, ja, also über die Beratungsinhalte.
Ja, das möchte ich sehr gerne bestärken. Wenn ich Career Center der Universitäten erwähne, nicht jede Universität kann sich sowas leisten, und die Empfehlung geht auch nicht dahin, bauen Sie jetzt Career Center, Career-Beratungen auf. Das wird nicht möglich sein und auch nicht sinnvoll. Und Susanne, du hast jetzt auch auf die spezielle Rolle beispielsweise der LBG hingewiesen, und ich denke, hier gibt es Möglichkeiten der einzelnen Sektoren, der Sektoren untereinander, sich hier zu vernetzen, aber auch außerhalb der Sektoren zu schauen.
Ja, absolut. Und das tun wir eben seit 7 Jahren, das tun wir sehr erfolgreich, indem wir Sektoren miteinander vernetzen, indem wir Forschende auch Möglichkeiten wirklich zu geben, in andere Sektoren hineinzuschnuppern und sie zu erleben. Weil wir vergessen, glaube ich, immer so ein bisschen, dass die eigene Karriereentwicklung was ganz was Individuelles ist. Ja, das sind nicht nur Hard Facts und äußere Rahmenbedingungen, sondern das hat ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Nicht jede Karriere ist passend für mich, und ich kann mir das auch nicht nur anlesen, sondern ich musste spüren, ob das was ist, was für mich passend ist. Ja? Und deswegen ist das ganz wichtig, diesen Austausch und die Vernetzung überall einfach zu fördern, denke ich.
Und wie, Susanne, wie machst du das dann ganz konkret? Eine Forschende kommt zu euch und sagt, ja, jetzt ist soweit Karriereberatung. Was tut sie denn da?
So, dann ist sie da, genau, dann sagt sie so Beratung. Und jetzt ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das haben wir eh schon schön hergeleitet, auf was beraten wir denn überhaupt hin? Ja? Was ist denn Karriere? Und da müssen wir eben ganz deutlich, glaube ich, sagen, Karriere ist einfach was ganz Individuelles. Und es ist vor allem auch ein Prozess. Ja? Das kann das, was für mich jetzt wichtig ist, mag in 5 Jahren für mich aufgrund anderer veränderter Lebensphasen auch nicht mehr die gleiche Relevanz haben, oder die Rahmenbedingungen ändern sich. Das heißt im Umkehrschluss, wir beginnen immer bei der Person selbst. Wir sagen, wo stehst du denn jetzt? Das heißt, wir machen eine Standortbestimmung. Was weißt du denn schon alles über dich? Wie gut kennst du dich? Ja, wie gut kennst du deine eigenen Stärken, deine Werte, deine Interessen? Und was sind so deine aktuellen Rahmenbedingungen? Das können wir durch eine Potenzialanalyse machen, durch begleitendes Coaching, durch Peer-Austausch, indem wir die Menschen wieder zusammenbringen. Und ganz wichtig ist dann, wenn man mal so eine gute Selbstreflexion gemacht hat, hinauszugehen, ja, und das abzugleichen mit den Möglichkeiten, die es da draußen eben so gibt. Da gehe ich auf Veranstaltungen, oder wir haben eben beispielsweise ein ganz tolles Projekt, das mir wirklich sehr am Herzen liegt, das ist unser Expert Internship, wo Forschende beispielsweise für 2 Monate in ein Unternehmen hineingehen und dort wirklich einfach mitarbeiten, qualitativ mitarbeiten. Und 60 bis 70% derjenigen, die ein Internship gemacht haben, wechseln dann tatsächlich auch. Ja. Das heißt, also man spürt dann, das passt zu mir, und dann kann man diesen Schritt auch machen. Und dann, ja, und wenn man dann ungefähr weiß, wo man hin will, dann kann man auch konkrete Schritte setzen, ja, indem man die vorhandenen Stärken gut übersetzt, sei das jetzt von Forschung auf Wirtschaft, das sind andere Wording-Geschichten und so weiter. Und man kann sich vielleicht gegebenenfalls halt auch noch einzelne Fortbildungsmaßnahmen draufpacken, sage ich jetzt einmal, und dann den nächsten Schritt machen.
Danke, Susanne. Und ich hatte ja das Vergnügen, mal Teil dieser Organisation im weiteren Sinne zu sein. Also was ganz besonders großartig fand, war euer Mentorinnenprogramm. Also ich war immer wieder Mentorin von jungen Wissenschaftlerinnen, und das war erstens spannend, sie zu begleiten, aber wirklich hat sie an andere Horizonte zu führen. Also ich glaube, dass dieses Mentorinnenprogramm ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um eben auch ein bisschen rauszuschauen.
Ja. Das ist auch eine super Brücke zum nächsten Thema. Ihr habt so toll über die Career Center gesprochen, und jetzt ging es um die Mentorinnen. Und Mentorinnen und Mentoren sind auch immer die Supervisor sind, die da auch eine ganz, ganz wichtige Funktion haben. Und da darf ich jetzt unseren dritten Experten, den Hahn im Korb sozusagen, ich habe gemerkt, der gleicht die Gender Balance ein bisschen aus, Christoph Bender von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zusätzlich zu uns. Ihr müsst euch da nicht so zusammenrotten, aber ich würde dich gerne fragen, was ist denn die Aufgabe des Gruppenleiters, der Gruppenleiterin bei der Nachwuchsförderung, gerade was die Karriereberatung geht und nicht nur das Ausbilden zum wissenschaftlichen Arbeiten?
Ja, zunächst einmal auch von meiner Seite einen angenehmen Tag. Christoph Bender, ich arbeite in der Akademie der Wissenschaften in der Strategieabteilung, und eins der Projekte, die wir dort betreuen, ist eben die Entwicklung und vor allem auch Weiterentwicklung unseres Karrieremodells. Also insofern habe ich da vielleicht ein bisschen einen Blick aus der Praxis. Zunächst kann ich natürlich sagen, was uns als Arbeitsgruppe jetzt aufgefallen ist, und zwar, dass die Wichtigkeit dieser organisatorischen Aufgaben stärker betont gehört. Also da muss ein Bewusstsein dafür sein, dass das ein wichtiger Anteil des Profils der Forschertätigkeit ist. Was jetzt die Perspektive der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter anbelangt, ist es wahrscheinlich so, dass die das schon natürlich logischerweise in Konkurrenz zu ihrer eigentlichen Forschungsaufgabe sehen. Und das ist ein Problem, das man tatsächlich nicht leicht lösen kann. In dem Fall jetzt, wenn es darum geht, junge Wissenschaftler bei ihren Karriereentscheidungen zu unterstützen, glauben wir aber doch, dass das sehr gut investierte Zeit ist. Wenn man sozusagen mit den jungen Leuten arbeitet, die auf den Weg bringt, dann ist das ein Investment, das sicher, sicher sehr vernünftig ist. Insofern hoffen wir, dass sich die Gruppenleiter, die Professorinnen auch Zeit nehmen dafür. Und unsere Empfehlung ist ganz klar, auch die Führungskräfte dann nicht alleine zu lassen, sondern mit Trainingsprogrammen, wie ihr sie sicher auch anbietet, so weit zu bringen, dass sie diese Aufgaben für junge Wissenschaftler auch effektiv und vor allem erfolgreich erledigen können. Das ist sozusagen der Sukkus sehr langer Diskussionen zu diesem Thema bei uns in der Gruppe gewesen.
Vielleicht darf ich gleich, Christoph hat dich schon angeschaut, Susanne, dich in deine Richtung fragen, wie kann denn so ein Leadership-Training für Wissenschaftler sinnvollerweise aussehen und wie lassen sich die auch begeistern dafür, für diese Aufgabe?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, irgendwie Personen zu sensibilisieren und dann in weiterer Folge auch überhaupt mal dafür zu begeistern für dieses Thema, ja. Dass das kein nice to have ist oder ein, weiß ich nicht, esoterisches Bäume umarmen oder so, sondern dass das wirklich harte Kompetenzsets sind, die man braucht, wenn man in Führung geht, ja. Und wenn man sich mal kurz einfach vorstellt, also Führung ist ja immer so, sage ich mal, angesiedelt um das Dreieck Strategie, Organisation und Menschen, ja. Ich muss Menschen führen, ich muss sie entwickeln können, ich muss mich selbst gut führen können, ich muss Konflikte lösen können, ich muss sie motivieren können. Auf der strategischen Ebene muss ich eine Vision haben, ich muss irgendwie eine Richtung vorgeben, und auf der organisationalen Ebene muss ich Prozesse steuern und gestalten. Wir haben Compliance-Themen, also ganz viele Art. Das heißt, das sind alles ganz schöne Hard Facts, die, wenn sie vernachlässigt werden, wirklich zu Schäden führen können. Ja? Wenn ich keine gute Führung habe und das resultiert in einem manifesten Konflikt um Autorenschaft, dann habe ich da auch einen Imageschaden als Organisation. Also ich glaube, man muss da wirklich einfach handfest argumentieren und auch zeigen, was du als führende Person und auch als Organisation davon hast, wenn du auf gute Führungskompetenzen setzt. Weil Fakt ist, und das ist schon klar, Forschende haben ohnehin schon einen wahnsinnig dichten Arbeitsalltag und die dann zu motivieren, dass das doch mal ganz nett wäre, das funktioniert einfach nicht und das kann ich echt gut nachvollziehen, sondern man muss das schon gut argumentieren. Und ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist tatsächlich eigentlich derjenige anzusetzen, bevor man in die erste Führungsverantwortung geht, um zu reflektieren, also was kommt da auf mich zu, was muss ich da wirklich irgendwie auch lernen, um dann gut gerüstet zu sein, weil ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich gebe auch nicht irgendjemandem einen Autoschlüssel und sage herzlich willkommen und jetzt liest dir einmal das Handbuch durch und dann fahr los, ja, sondern du musst auch Autofahren üben, die Regeln versuchen anzuwenden, vielleicht am Land, in der Stadt, bei Tag, bei Nacht, so wie ich mich noch daran erinnere. Das heißt, das muss ich erlernen. Ja. Und das ist nichts, was so im Vorbeigehen geht. Und dann hat man ein gutes Rüstzeug, glaube ich. Und
das ist ja oft auch sehr schwierig. Ne? Also gerade, was ich immer wieder höre, ist Feedback zu geben. Das ist ja etwas, eine der Empfehlungen, die wir auch haben. Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter sollen frühzeitig ehrliches Feedback geben und Personen auch sagen, wenn der akademische Weg wahrscheinlich nicht der ist, der bestgeeignetste ist. Das ist schwierig und mühsam. Ist das lohnenswert? Können die das genug, dass die Studierenden dann das auch annehmen können? Das ist ja nicht angenehm, beidseitig.
Absolut. Ich meine, ich glaube, das kreist so ein bisschen um das Thema Wissenschaft ist eine Berufung. Du hast das Wort der Esoterik da gebracht. Ich meine, das stimmt alles. Wissenschaft ist eine Berufung und ich glaube, man muss da auch wirklich ein gewisses Set an Eigenschaften mitbringen. Aber Wissenschaft ist halt schon auch ein Beruf und der findet in einem ganz konkreten Arbeitsmarkt, Teil des Arbeitsmarkts statt. Und was wir beobachten in der Arbeitsgruppe, was kann ich auch für uns als Einrichtung sagen, ist, in der Praxis beschäftigen sich die Leute zu wenig mit den Logiken und Gegebenheiten dieses Arbeitsmarkts, in dem sie tätig sind. Und das liegt ganz oft an der enormen intrinsischen Motivation. Die Forscher haben einfach ihre Forschungsfrage zu bearbeiten. Ja? Und wenn es ist gegen alle Widerstände, ja? Das ist auch gut. Aber trotzdem muss man sich immer wieder fragen, und das ist das, was du auch sagst, was will ich denn erreichen und kann ich das erreichen? Noch dazu in einem Umfeld, wo auch das haben wir gehört und das gehört auch problematisiert, die Professur und die Gruppenleitung sozusagen die einzig wirklich anerkannten Ziele sind, wo wir aber natürlich auch ganz genau wissen, die allerwenigsten werden das erreichen und mit dem muss man irgendwie umgehen. Und jetzt sind natürlich Führungskräfte, die das selber geschafft haben, in einer eigenartigen Position, weil auf der einen Seite verkörpern sie diesen Erfolg und auf der anderen Seite müssen sie in ihren Feedbacks auch jungen Wissenschaftlern geben, das Gefühl geben, du bist kein Dropout, wenn du auf diesem Weg zur Professur sozusagen ausscherst und sagst, ich interessiere mich für was anderes oder ich sehe einfach dieses Anforderungsprofil bei mir nicht. Das ist sicher etwas ganz, ganz Wichtiges, was Führungskräfte ihren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben müssen. Und die Mitarbeiterinnen wiederum, glaube ich, sollten eben solche Kompetenzchecks, Selbstanalysen durchführen, um einfach auch frühzeitig zu dem Punkt zu kommen, ja, dieser magische Ort der Professur, das ist eigentlich nicht das, wo es mich hinzieht. Ich habe andere Skills, die ich viel besser verwenden kann. Und noch einmal, es ist einfach so, die Leute, die nicht Professor werden, sind keine Dropouts, die haben nicht sozusagen versagt, sondern das sind super, super ausgebildete Leute, meistens mit einem riesen Erfahrungsportfolio und die können in jedem Sektor, auch außerhalb der Akademie eben, sehr, sehr erfolgreich sein. Und dabei, glaube ich, muss man sie unterstützen, weil letztlich ist das ein Riesenpotenzial und wenn man das mit einem Stempel, naja, nicht geschafft in die Welt hinauslässt, ist das ein Verlust, der eigentlich ein Gewinn ist, wenn man es nur richtig anschaut. Also das war so unsere Idee zu dem Thema. Darum ganz klar die Empfehlung, bitte, bitte Gruppenleiterinnen auch dafür Zeit nehmen, Mentoring, nehmt die Leute ein bisschen bei der Hand und geht es auch diese Karriereentwicklungsfrage mit denen an. Das wäre so das Sukkus.
Dankeschön. Also das Zentrale startet mit dem Doktorat und darüber, Anna, wirst du uns was erzählen. Ich habe da ein paar Statistiken für dich.
Nur, dass Sie sich nicht wundern, warum wir hier immer die Plätze wechseln. Wenn man hier steht, wird man auch gefilmt. Und Helga Gartner, die da drüben steht, sie ist sowas wie unsere, wie nennt man, Master auf weiblich, keine Ahnung. Also jedenfalls, sie ist so unsere Zeremonienmeisterin und hat mir aufgetragen, mich hierher zu stellen und nicht da drüben zu bleiben. Ja, Caroline, danke für deine Überleitung. Eine wichtige Phase und die kann man nicht auslassen, wenn man über Karrieren in der Wissenschaft spricht.
ist die Doktoratsphase. Wir haben heute schon bei einigen Gelegenheiten Zahlen erwähnt. Wir haben hier noch eine Folie für Sie mitgebracht, nämlich auch zum Dienstverhältnis. Mehr als die Hälfte aller Doktoratsstudierenden in Österreich hat kein Dienstverhältnis zu einer Uni. Und auch nicht ganz unspannend, 40% aller Doktoratsstudierenden haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Also ich halte das für zwei ausgesprochen interessante Zahlen, insbesondere auch, sehr viele Nicht-Österreicherinnen studieren hier bei uns und haben hier ihre Doctorates-Anstellung, ihre Phase. Da spreche ich jetzt mit euch allen dreien. Also ihr habt ihr ein Mikro? Ja. Ich muss jetzt aber vorher einen Blick in das Publikum machen. Es gab vor rund 20 Jahren sie lacht jetzt, weil sie weit genug vorne sitzt, die Salzburg Principles for Doctoral Training. Herzlich willkommen, liebe Sandra Mukaci-Kosmidis vom Wissenschaftsministerium. Sie weiß ganz genau, wovon ich spreche. Ich stelle aber jetzt die Frage an euch drei. Sind die eigentlich immer noch aktuell und warum eigentlich, wenn ja?
Also vielleicht kann ich diese Frage gleich aufnehmen. Sie sind brandaktuell und das ist so interessant an diesem Dokument, wenn man sich es aus heutiger Perspektive anschaut, wenn man sich alle möglichen aktuellen Policy Documents anschaut, wenn man sich anschaut, insgesamt die Entwicklungen der Doktoratsstudien in Europa. Und dann schauen Sie mal in dieses Dokument von damals und da steht eigentlich schon alles drin. Da steht drin, und ich glaube, das war heute auch, also das nehme ich ganz stark mit, was eben auch Manuela Thor gesagt hat, das ist ein Prozess und das dauert lange, also dranbleiben irgendwie. Ich würde sagen, ein ganz essentielles Thema, das bis heute valide ist, und du hast es gerade mit den Zahlen ja auch schön gezeigt, ist die Frage, werden Doktorandinnen und Doktoranden für ihre Arbeit bezahlt? Das ist ein ganz zentrales Thema und das ist bis heute valide. Wir haben viel diskutiert in der HSK AG, sozusagen auch um die Frage, aber wenn es jetzt sozusagen nur geht, ein Doktorat zu machen, wenn du finanziert bist, dann ist das vielleicht auch nicht, was wir wollen. Also im Sinne von verunmöglichen durch etwas, was eigentlich einen guten Zweck hat. Aber vielleicht ist auch da wieder die Frage der Balance eine ganz entscheidende. Ein anderer Aspekt, und jetzt würde ich, glaube ich, noch gern noch einen Punkt aufgreifen, weil du hast das gerade so, also sozusagen, was du gesagt hast, das war sehr stark immer die Professur, und ich würde da gern noch nachlegen, eben zu diesem Verständnis, welche Karrieremöglichkeiten es für mich als Dissertantin im Nachgang gibt, dass eben dieses jetzt neue Charter for Researchers, was auch schon genannt worden ist, in diesen drei Kategorien, versucht abzubilden, was es für Senior Positions gibt, also Senior auch im Sinne von wirklich einem sehr hohen Expertise oder auch Senioritätsgrad, Erfahrungsschatz. Und wenn Sie sich das anschauen, sind da alle aufgeführt, dann sehen Sie auch mal versucht, da irgendwie Begrifflichkeiten zu finden, die kontextunabhängig funktionieren. Da ist Full Professor ist eine Option, aber wir haben dann sowas wie Senior Researcher, Scientist, Reader, Research Fellow etc. Also da kommen ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten. Und ein Thema, was eben auch in den Salzburger Principles schon genannt ist, ist eben diese auch Advice, möglichst früh aufmerksam zu machen, okay, welche Wege gibt es, aber eben mit dem, was du da gerade machst, also mit dieser Forschungsarbeit. Und ein drittes Thema, vielleicht nur um das jetzt hier, weil letzte Woche war in Zürich die Jahreskonferenz der Pride Association. Wie viele von Ihnen kennen die? Darf ich kurz eine Handmeldung haben? Danke, noch nicht genug. Das ist ein Zusammenschluss von Professionals in Doctoral Education. Also die Personen, und ich weiß jetzt immer nicht so richtig, wie die sich jetzt eigentlich verhalten in der Formulierung mit Research Management, weil irgendwie ist es auch dort. Oder so, was für die Kaffeepause oder fürs Mittagessen. aber eben, wo es darum geht, sich zu vernetzen, zu schauen, wie kann man Doktoratsstudien wirklich gut organisieren, was gibt es da für neue Trends, also das ist wirklich ein ganz ein feiner Zusammenschluss auf europäischer Ebene mit Practitioners, natürlich noch als Komplementär zum Doctoral Council der European University Association. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Elemente, und wenn man sich die Dokumente anschaut und das, was da funktioniert und das gegen die Salzburg Principles liest, dann sieht man, vieles ist noch, also da ist auch wirklich noch viel zu tun.
Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass etwas, was sehr gut ist, sehr lange hält. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es dann doch sehr lange braucht, bis man sich ja auch im Operativen damit auseinandersetzt und umsetzt. In den letzten Jahren, und ich glaube schon, dass wir das so feststellen können, gab es aber schon Entwicklungen, gerade bei den Doktoratsausbildungen, ganz stark Richtung Doctorate Schools. Darf ich euch beide dazu kurz auch befragen, wie seht ihr das und was bringen Doctorate Schools? Gibt es da auch sowas wie, man lernt auch noch ein bisschen mehr als nur das in meiner eigenen Wissenschaft? Stichwort ist heute schon gefallen, Transferable Skills.
Ja, also ich glaube, das Angebot in den Doctoral Schools ist in großen Teilen schon sehr breit angelegt, ja, also auch mit viel Transferable Skills ausgestattet. Transferable Skills als solche, glaube ich, wahnsinnig relevant, weil sie, wie schon der Name sagt, eben Kompetenzen sind, die nicht nur in meinem spezifischen Feld angewandt werden können, sondern eben auch in anderen Bereichen. Gleichzeitig gibt es natürlich noch einen starken Fokus an den Hochschulen auf wissenschaftliche Skills, und auch die Pre-Docs an sich fokussieren, wenn sie vor allem auch aus Zeitgründen entscheiden müssen, meist eher noch auf die wirklichen hart wissenschaftlichen Skills. Und ich glaube, es gibt eben auch noch oft diesen Lack of Conscience, dass wirklich diese Kompetenzen dein Rüstzug sind, um wirklich kompetent von einem Bereich, von einem Sektor in den anderen zu wechseln. Ja. Und die auch in Wahrheit das Rüstzeug sind, um die jetzige Arbeitszeit oder die Welt, in der wir leben, überhaupt begegnen zu können. Ja. In der Wissen, spezifisches Wissen so schnell veraltert mit künstlicher Intelligenz etc. etc., brauchen wir Kompetenzen, um damit umzugehen und uns damit auseinanderzusetzen.
Ja, danke Susanne. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man auch wirklich darauf hinweist, was kann ich denn auch noch? Also wenn ich es schaffe, einen Hörsaal mit hunderten Studierenden zu begeistern in einer Lehrveranstaltung, dann ist man doch auch gerüstet, ein Team in einer großen Organisation zu leiten. Oder wenn man in die Selbstständigkeit geht, einen Pitch so darzustellen, dass man letztendlich tatsächlich gefördert wird.
Ja, also das kann ich vielleicht nochmal so unterstreichen. Also ich fand nichts immer eigentlich frustrierender im ersten Moment, wenn ich ein Coaching hatte, beispielsweise mit einem Pre-Doc oder der gerade fertig war und sagt, so jetzt überlege ich mir, was ich noch mache, aber ich kann ja eigentlich gar nichts. Und dieses, ich kann ja eigentlich gar nichts, das ist, und dann zu sagen, naja, Moment mal, was machst du denn in deinem Alltag? Ja, und dann so Schritt für Schritt all das zu übersetzen und sie dann hinauszuschicken, in Wahrheit mit einem Kompetenzset, und damit auch zu verstehen, welche Möglichkeiten da draußen warten, ja, und auch nämlich Jobinserate aus Industrie und Privatwirtschaft zu verstehen, das meinen die damit, na, das habe ich ja noch und nöcher. Das ist das, was ich so ein bisschen mit diesem Missing Link gemeint hatte.
Ja, ja, herzlichen Dank. Caroline hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass wir gerade dabei sind, unser Zeitpensum zu überschreiten. Ich sage mal herzlichen Dank an euch drei. Herzlichen Dank, Lil, Christoph, Susanne. Vielen Dank, dass ihr heute auch hier dabei seid.
Sie dürfen noch alle sitzen bleiben. Es gibt noch kein Mittagessen, außer Sie müssen zum Bus. 5 Minuten oder 10 müssen Sie sich noch gedulden. Es gibt nämlich noch 2 Empfehlungen, die werden die Anna und ich kurz noch erwähnen. Das eine ist ein Thema, das uns heute noch stark beschäftigen wird, nämlich Research Assessment. Universitäten, das Aufgabenspektrum der Universitäten hat sich in den letzten 1-2 Jahrzehnten massiv verändert. Früher war es relativ klar, Forschung und Lehre, das waren die Themen, meistens in umgekehrter Reihenfolge. Und jetzt kam die ominöse dritte Mission dazu, die sehr breit ist, die von der Innovation ist, dass Dinge tatsächlich einen Wertschöpfungszyklus zugeführt werden, zur gesellschaftlichen Weiterbildung und zur Lösung sämtlicher Probleme, die uns hier auf dieser Welt begegnen, bis zu Demokratiestabilisierung Differenzierung durch ein differenziertes Bild zu dem beigetragen wird, wie Gesellschaft und wie die Welt funktioniert. Und trotzdem ist es so, dass in vielen Bereichen noch sehr klassisch Kriterien erfolgen, wie Personen rekrutiert werden, wer eine fixe Position bekommt oder auch wie Incentives ausgegeben werden. Und damit beschäftigt sich Research Assessment. Auf der europäischen Ebene, Minister Polaschek hat heute schon erwähnt, Manuel Heiter hat es heute schon erwähnt, ist QARA, die Coalition for the Reforming Research Assessment, eine ganz, ganz große Initiative, die das Ansinnen hat, dass Forschungsleistungen oder akademische Leistungen eigentlich im breiteren Sinne in der Gesamtheit wahrgenommen werden und auf die jeweilige Position und die jeweilige Zielsetzung abgestimmt, qualitativ und auch verantwortungsvoll quantitativ abgebildet werden. Wir werden heute nach der Mittagspause, das ist sozusagen jetzt der Cliffhanger vor Mittag, die Studienpräsentation von der Frau Professor Feld und Herrn Professor Fochler von der Uni Wien hören, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie laufen denn Berufungsprozesse aktuell ab? Die haben eine relativ klare gesetzliche Vorgabe. Wie setzen sich Universitäten dort mit einem Qualitätsbegriff auseinander? Wie wird denn das prozedural gemacht? Und jetzt mache ich es wieder Minister, du ein bisschen spoilern. Das, was eine ganz wichtige Erkenntnis ist aus QARA und zeigt sich auch in dieser Studie, ist, dass diese Diskussion innerhalb des Systems, aber auch innerhalb der eigenen Institution, was ist denn Exzellenz, was ist denn großartige Leistung, die es sinnvoll macht, eine Professur zu bekommen oder eine andere Stelle, dass das ganz essentiell ist. Die Deutsche Hochschulkonferenz hat sich aktiv dafür ausgesprochen, zumindest aktuell noch, gegen die Unterzeichnung von QARA, weil sie sagen, das Wort Exzellenz kommt nicht vor. Ich behaupte, würde ich Sie jetzt alle hier bitten, auf einen Zettel zu schreiben, dass Sie mir sagen, was ist Exzellenz? Es würden dort 140 verschiedene Dinge stehen und wenn wir das clustern würden, würden viele verschiedene Gruppen herauskommen. Das heißt, dieser Begriff, was ist denn das, was ich messe und woran mache ich es denn dann fest? Was sind denn wirklich die transparenten Kriterien, mit denen ich eine Stelle vergebe? Was ist für diese oder jene Stelle wichtig? Und da kommen wir auch beispielsweise auf diesen ResearchComp-Katalog, wo dieses Portfolio an Leistungen ist und es kann nicht jeder alles können. Die eierlegende Wollmilchsau, die wir als Professorinnen und Professoren suchen und als sonstige Mitarbeiter suchen, die gibt es halt sehr selten. Und daher geht es darum, eine klare und transparente Prioritätensetzung zu setzen, die dann auch nachvollziehbar ist, wie rekrutiere ich, wie entscheide ich über Tenuring. Und über dieses Thema werden wir heute dann am Nachmittag noch hören. Und auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir, wo es auch eine eigene Arbeitsgruppe mal unabhängig jetzt von den Wissenschaftskarrieren nur davon gab, ist natürlich das Thema Diversität und Inklusivität.
Ja, ganz genau, Caroline. Es gab auch im Rahmen des ERA Action Plans die Action 5, und zwar Promote Gender Equality and Foster Inclusiveness. Und auch hierzu gab es eine Arbeitsgruppe, geleitet von Roberta Schaller-Steidl, die eine langjährige Mitarbeiterin des Wissenschaftsministeriums, die gemeinsam mit Kolleginnen auch hier Empfehlungen ausgearbeitet hat. Das heißt, für uns war es die Aufgabe, dieses Thema einerseits keinesfalls auszulassen und als ehemalige Vizerektorin für Gender und Diversity verantwortlich kann ich nur sagen, auf keinen Fall wäre das ein Ziel gewesen. Und auf der anderen Seite aber war es uns auch wichtig, hier das Rad nicht neu zu erfinden. Wir haben in engem Austausch mit dieser Arbeitsgruppe gearbeitet. Roberta Schaller-Steidl war auch bei uns in der Arbeitsgruppe, hat uns erzählt, was in ihren Empfehlungen steht, was ihre Arbeitsgruppe ausgearbeitet hat. Zusammengefasst, der Hochschulraum ist, was den Stand von Gender Equality, Diversity betrifft und vor allem was die Rahmenbedingungen betrifft, ausgesprochen heterogen. Universitäten haben, und ich betone das immer wieder, einen durchaus luxuriösen Rahmen. An Universitäten gibt es seit Jahren Quoten. Also in Klammer, ich bin ein großer Fan dieser Quote. Das war eine ganz, ganz großartige Umsetzung von Gleichstellung durch den Gesetzgeber. Es gibt Organisationseinheiten, die per Gesetz an Universitäten eingerichtet sind, Gleichstellung, Inclusiveness weiter voranzutreiben. Das ist aber nicht in allen Organisationsformen des höheren, also des Hochschulraumes, so wie an Universitäten. Und die Empfehlungen, und wie gesagt, wir haben ja einen engen Konnex zu der Arbeitsgruppe von Roberta gesetzt, sind auch dahingehend, nämlich Gleichstellungspläne. Aber setzt sie auch um. Das soll nicht nur ein Papier sein, das man irgendwo auf der Homepage veröffentlicht. Setzt euch Ziele, monitort das, nehmt Gleichstellung tatsächlich ernst. Es ist eine Querschnittsmaterie, die überall mitgedacht werden muss. Und etwas, was mir in meiner Arbeit immer sehr wichtig war, was hat gute Forschung? Und da können wir durchaus auch wieder den Bogen zum Exzellenzbegriff spannen. Was hat gute Forschung mit Gender, mit Diversität zu tun? Ich behaupte, und die Arbeitsgruppe, sehr, sehr viel. Ja, und wie gesagt, hier unsere Empfehlungen. Es ist ein, vielleicht werden Sie sagen, ein kurzes Kapitel, aber sehr prägnant, wichtigste Punkte herausgeholt. Und ich bin sehr froh, dass wir auch dieses Thema nicht ausgelassen haben.